des internationalen Kollegs für geisteswissenschaftliche Forschung sehr herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Ich freue mich auch über die Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern des politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Lebens unserer Region, auch unserer Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler sowie unserer Studierenden. Ein Wort vielleicht zum Kolleg für geisteswissenschaftliche Forschung. Es ist eines von 10 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Zentren, die den Namen der Philosophin und Literaturwissenschaftlerin Käthe Hamburger tragen. Das BMBF hat diese Initiative unter dem Titel Freiraum für die Geisteswissenschaften begründet. Und Freiraum haben vor allem unsere Gäste. Wir in Erlangen befassen uns unter dem Titel Schicksal, Freiheit und Prognose zunächst mit historischen und gegenwärtigen Formen der Zukunftsbewältigung in Ostasien, die wir mit manchen Parallelen in der europäischen Geschichte, vor allem derjenigen des Mittelalters, vergleichen. Pro Jahr bis zu 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt forschen bei uns zu dieser Thematik. Bislang hatten wir etwas mehr als 80 Gelehrte aus den großen Universitäten dieser Welt. Die tun auch einiges dadurch zur Internationalisierung unserer Universität. Im Vordergrund steht die Frage nach den Eigenschaften der Prognose. Was tun Individuen und Gesellschaften eigentlich, wenn sie etwas über die Zukunft wissen wollen? Welcher Techniken bedienen sie? Rechnen, kalkulieren sie? Und wenn ja, anhand welcher Methoden? Oder und prophezeien sie? Und wiederum, wenn ja, wo ist die Instanz, die den Prophezeiungen Gültigkeit verleiht? Welcher Begriffe bedienen sie sich zur Beschreibung dieser Phänomene? Gibt es Oberbegriffe oder werden diese Tätigkeiten bzw. Fähigkeiten völlig unterschiedlich rubriziert? Wo wir von Divination, Wahr- und Weissagung, Prophetie reden, muss das ja in Ostasien noch lange nicht der Fall sein. Und ferner, bis zu welchem Grad glauben Sie an die Validität der Vorhersagen? Ja, überhaupt daran, dass überhaupt etwas vorhergesagt werden kann. Welche Vorstellungen kosmologischer und theologischer, heutzutage vielleicht auch wissenschaftstheoretischer Natur, müssen der Überzeugung, dass etwas vorhergesagt werden kann, zugrunde liegen? Und schließlich, wie begegnen wir einer Vorhersage, wie immer geartet diese auch sein mag? Fragen über Fragen, die wir in den vergangenen 5 Jahren gemeinsam mit unseren Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern gestellt haben. Einige haben wir zu beantworten versucht. Viele Lösungen stehen, wie Sie sich unschwer vorstellen können, noch aus. In einer Zeit, da die modernen Formen der Prognose, besonders in Bereichen der Wissenschaft, der Wirtschaft, des Klimaschutzes, der sozialen Fragen und vielen anderen Bereichen eher fragwürdig geworden sind, sieht das Internationale Kolleg für geisteswissenschaftliche Forschung an der hiesigen Universität es als seine Aufgabe an, die Voraussetzungen von Prognose, deren Durchführung und Auswirkungen selbst kritisch zu befragen. Prognose ist nicht zuletzt durch unsere Anstrengungen zu einem festen Bestandteil der Wissensgeschichte und zum Teil sogar der Wissenschaftsgeschichte geworden. Das merken wir täglich an internationalen Reaktionen. Das Kolleg wurde konzipiert im Jahr vor dem Zusammenbruch der Lehman Bank und der sich daran anschließenden Finanzkrise. Und ich betone in diesem Zusammenhang immer gerne wieder das intuitive und im besten Fall sogar prophetische Potenzial der Geisteswissenschaft. Geisteswissenschaftliche Themen sind nicht immer leicht, selten jedoch plakativ darzustellen. Doch lade ich Sie alle gerne zu unseren regelmäßig stattfindenden Vorträgen und Seminaren ein. Die Mitarbeiter des Kollegs und ihre Gäste haben zahlreiche Publikationen erstellt. Und vieles von unserer Arbeit können Sie mittlerweile in Form unserer Videoproduktion mitverfolgen. Doch bisweilen möchten wir einem weiteren Publikum auch Gelegenheit geben, einzelne Teile unserer Arbeit auch in Form von Momentaufnahmen kennenzulernen. Zu einer solchen Momentaufnahme sind Sie heute eingeladen. Immer wieder geben wir unseren Gästen die Möglichkeit, über einen internationalen, von Ihnen selbst verantworteten Workshop, Tagungen oder ähnliche Formate Ihr eigenes Thema in intensiver Weise in die Forschungen des Kollegs einzubringen. Im heutigen Falle hat sich die Tibetologin Frau Kollegin Professor Donatella Rossi von der Università La Sapienza in Rom bereit erklärt, ihre Arbeiten zur Divination im Tibet in das Licht einer Momentaufnahme zu rücken. Und sie hat dies getan durch eine Einladung an einen der bedeutendsten Vertreter der tibetischen Bön-Religion, den ehrwürdigen Löbeln Trinle Nyingma Rinpoche. Bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen auch einen neuen wissenschaftlichen Koordinator vorstellen, Herrn Rolf Scheuermann, der als Tibetologe die Moderation des heutigen Abends übernimmt. Da ich selbst kein Tibetologe bin und lediglich über ein bescheidenes Grundwissen zu Tibet und seinen Religionen, insbesondere des wichtigen Unterschiedes zwischen der Bön-Religion und dem Buddhismus verfüge, möchte ich mich auf einige Stichworte ganz kurz beschränken. Der Rinpoche ist neben dem Abt der wichtigste Leiter des größten Klosters der Bön-Religion, des Mengri-Klosters, etwa 200 Kilometer von Dharamsala entfernt. Dort versieht er die Aufgaben eines Lehrers der Philosophie, Kosmologie, Meditation und eben auch der Divination. Den anwesenden Personen im Lehrberuf darf er also als ein Kollege vorgestellt werden. Während unser einer jedoch allerhöchstens vielleicht in endlosen Gremiensitzungen zu meditieren kommt und unsere divinatorischen Anstrengungen sich häufig auf die Frage konzentrieren mögen, ob ein Forschungsantrag Erfolg hat oder das Ministerium diese oder jene Entscheidung treffen wird, sind solche Gebiete zentraler Bestandteil der Lehre unseres heutigen Gastes. Durch das Zusammenwirken von Christentum und Aufklärung sind diese Bereiche in das Schattenreich des Rejected Knowledge, also eines zurückgewiesenen, verdrängten Wissens geraten, das allerhöchstens in Kreisen der Esoterik noch Blüten treibt. Wir müssen uns jedoch der Tatsache bewusst sein, dass diese Verdrängung zum einen eine weltgeschichtlich einzigartige Ausnahme darstellt und dass zum anderen weite Teile unserer gegenwärtigen Welt und eben auch die tibetischen Religionen ein weitaus unbefangeneres Verhältnis etwa zur Wahrsagung und deren Möglichkeiten haben. Unbefangen ist vielleicht nicht das rechte Wort, denn in zahlreichen Fällen geht diese Praxis der Prognose Hand in Hand mit ihrer Einbettung in eine hochentwickelte Theorie des Kosmos und seiner Manifestationen. Dieser Kosmos, diese Manifestationen und diese Theoriebildung mögen uns fremd sein. Doch der Gestus aufgeklärter Überheblichkeit oder auch der Versuch, diese großen Teile der Welt schlussendlich auch zu unserer distanzierten Haltung der Skepsis zu bekehren, fruchten ganz offensichtlich nicht viel. Die schwierige Gratwanderung zwischen der radikalen Zurückweisung dieses Wissens einerseits und einem vertrauensseligen sich überantworten jeglicher Esoterik gegenüber, wie kann das zustande gebracht werden? Ich bin der Überzeugung, dass zunächst einmal Hinschauen und Zuhören angezeigt sind. Beim Hinschauen und Zuhören können wir zum Beispiel diejenigen Dinge registrieren, die unseren erlernten Vorannahmen zuwiderlaufen. Das bleibt uns unbenommen. Überrascht mögen wir sodann zuweilen feststellen, dass manche unserer Vorannahmen sich im Grunde als Voreingenommenheit erweisen. Da haben wir dann vielleicht etwas gelernt. Ich würde Sie bitten, herzlich die beiden Lamas zu willkommen zu heißen. Vielen Dank.